aus Josua 2, die Verse 1 bis 21, aus der neuen Luther-Übersetzung. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Furten, und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr ihnen den Bann vorstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es war keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis zurückkommen, die euch nachjagen, danach geht eures Weges. Die Männer aber sprachen: So wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach: Es sei, wie ihr gesagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster.
Ich bete. Auch das, du guter Gott, sind deine Worte, gehören in die Bibel und wollen aus diesen alten Worten heraus zu uns lebendig werden. Und darum bitten wir dich, dass du uns zu Herzen redest, dass du uns Dinge eröffnest, aufschließt, Dinge entdecken lässt, dich entdecken lässt, dass wir, so wie diese Frau, die den roten Faden für unser Leben finden. Danke, dass du ein Gott bist, der redet und sich mitteilt, auch heute noch, und dass dein Wort wirkt, was du willst, und es nicht leer zurückkommt. Darauf vertrauen wir. Und so hilf du uns, Herr, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Christuskirche und auch an den TV-Geräten, da hängt bei Rahab ein roter Faden im Fenster. Der sprichwörtliche rote Faden. Woher stammt dieses Bildwort eigentlich? Es geht auf die englische Marine zurück. Dort war in jedes Tau ein roter Faden hinein verwoben, hineingedreht. Er stand für den soliden Zusammenhang des ganzen Seils. So eben wie ein Lebensweg, der aus vielen Situationen besteht, in denen aber ein roter Faden eingewoben ist, der das Ganze zusammenhält und dem Leben einen Sinn gibt. Schon zu Rahabs Zeit verstand man sich auf das Seil drehen. Ich weiß nicht, wer von euch das schon einmal gesehen hat oder selbst probiert hat, mit so zwei Spindeln, die gegenläufig gedreht werden und das sich immer mehr verdreht und so wirklich ein stabiles Seil wird. Seil, das heißt in der hebräischen Sprache Tikwa. Ein Seil, oder wie es die Seiler oder norddeutsch die Reeper auf langen Spannbänken eben mit Drehvorrichtungen aus dünnen Hanffäden zu dicken Tauen verzwirbeln. In der Hafenstadt Hamburg war die Reeperbahn, heute wohl das bekannteste Rotlichtviertel der Welt, ein Zentrum des hanseatischen Schiffstauhandwerks. Und das Bibelwort Tikwa hat noch eine weitere Bedeutung. Wir wissen vielleicht, wie der Titel der Nationalhymne heißt. Hatikwa, die Hoffnung. Also Tikwa heißt auch Hoffnung. Was auf den ersten Blick keinen sachlichen Zusammenhang zu haben scheint, Seil und Hoffnung, verzwirbelt die Rahab-Geschichte zu einer Heilsgeschichte. Dabei war das Leben der Rahab bis dahin doch wohl eher keine Heils-, sondern eher eine Unheilsgeschichte gewesen. Schon damals war eine Frau in den seltensten Fällen gerne und freiwillig zur Prostituierten geworden. Und diese Rahab, sie muss schon eine besondere Frau gewesen sein. In unserer Geschichte zumindest präsentiert sie sich mutig und stark. Tough, so würde man heute neudeutsch sagen. Selbstbewusst, nicht auf den Mund gefallen. Das gefiel schon damals den Machos nicht, genauso wenig wie heute. Eine Frau, die sich was traute, die sich nicht einfach so unterbuttern ließ, und das in einer Gesellschaft, in der Frauen wenig bis nichts galten, wenig Rechte, aber meistens viele Pflichten hatten. Eine Männerwelt. Und eine Frau, die sich da nicht hineinschickte, sondern dagegen hielt, die war schnell gebrandmarkt und für den Vater nicht an den Mann zu bringen. Im Mittelalter wurden solche Frauen oft der Hexerei bezichtigt. In Bamberg zum Beispiel ist das viel, viel, viel zu häufig geschehen, mit den schlimmen Folgen, die daraus sich ergaben. Und schon der Name dieser Frau, Rahab, er beinhaltet etwas von ihrer Besonderheit. Die Buchstaben ihres Namens bedeuten in Verbform anstürmen, ungestüm sein. Und ein Substantiv mit diesen Buchstaben hat die Bedeutung von Stolz. Rahab also, eine wilde und stolze Frau. Und eine solche Frau wird schnell einsam, in eine bestimmte Ecke gedrängt, vielleicht vom Vater verworfen, aus dem Haus gejagt, ja eben weil es für sie keinen Mann zu finden gehabt. Und dann ist dann irgendwann das nur noch ein Kostenfaktor. Doch eine solche Frau lässt sich eben auch nicht unterkriegen. Doch wie soll sie leben? Wovon soll sie leben in einer solchen Männerwelt? So hat man sich vielleicht arrangiert. Mann und diese Frau, Rahab. Prostitution nennt man ja auch das älteste Gewerbe der Welt. Und so lebt sie in der Stadtmauer, also praktisch zwischen dem geschützten, dem kultivierten Lebensbereich und der Wildnis da draußen, der unwirtlichen Wüste. Man könnte auch sagen, sie lebte zwischen Baum und Borke. Das hält eben nur eine starke Frau aus. Und bei Angriffen durch Feinde musste sie immer zuerst den Kopf hinhalten. Und wer zu ihr kam, der nutzte die Dunkelheit am Ende der Straße, am Ende der ältesten Stadt der Welt, Jericho. Sie hat sich damit abgefunden gehabt. Sie lebte ihr Leben. Aber einen roten Faden gab es darin nicht. Oder zumindest keinen der Hoffnung, keinen des Heils. Nur vielleicht den, dass sie sich nicht unterkriegen ließ, dass sie sich nicht klein machen ließ und dass sie es auf ihre Weise dieser feinen Gesellschaft zeigte, aus der man sie ausgegrenzt hatte. So wie bis heute wird auch damals so mancher hohe Herr der Stadt in der Dunkelheit zu ihr geschlichen sein. So ist es nun kein Wunder, dass gerade zu ihr die beiden Spione der Israeliten kommen, um in einer fremden Stadt nicht sofort als Fremder erkannt zu werden. Geht man eben dorthin, wo niemand erkannt werden möchte. Die Männer haben dabei die Frau sicherlich nicht als ihre Helferin auf dem Schirm gehabt, zumindest nicht in der Weise, wie sie es dann tatsächlich wurde, ihnen zur Retterin wurde. Nein, eine solche Frau hätte kein Mensch auf seiner Liste, wenn es darum geht, wie Gott seinen Plan mit seinem Volk voranbringen kann. Und doch, gerade solche Menschen sind immer wieder auf Gottes Liste aufgetaucht. Und Rahab ist eine der ersten. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Israel konnte das gelobte Land einnehmen, weil sie eine Hure, die Kundschafter rettete und ihnen so half, dass die Geschichte Israels weiterging, erfolgreich weiterging. Und so wird Rahab sogar Teil des Stammbaums Jesu. Lest es einmal nach in Matthäus 1. Sie wird dort als Mutter des Boas genannt, der Ruth heiratete und Urgroßvater des König David war. Und im Hebräerbrief wird sie ebenfalls gewürdigt, als Letzte in der Kette der Glaubenshelden des Alten Testaments. Hebräer 11 lest ihr diese Kette. Und da heißt es am Ende, aufgrund des Glaubens kam die Dirne Rahab nicht zusammen mit den Ungehorsamen um, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden aufgenommen. Und ganz ähnlich würdigt der Jakobusbrief sie als eine Frau der Tat. War es nicht ebenso bei der Hure Rahab? Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschafter bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Wie gehen wir mit solchen Menschen um, die so ganz anders ticken als wir? Die wir nicht auf unserer heimlichen, gedanklichen Liste der Menschen haben, die wir für unsere Gemeinde sie doch gerne als Mitarbeitende gewinnen würden. Menschen eben, denen wir wünschten, dass sie Christen würden, Wie gehen wir mit Menschen um, die uns für die Sache Gottes völlig ungeeignet scheinen? Vielleicht, weil sie unseren moralischen Ansprüchen nicht genügen, wie es eben auch die Hure Rahab nicht getan hätte. Oder weil sie sich vielleicht krass kleiden, so auffällig und anders. Oder weil sie sich als Atheisten bezeichnen. Oder warum auch immer. Wie gehen wir mit solchen Menschen um? In der Bibel entdecke ich, Gott hat sich immer solche Menschen ausgesucht. Vor etlichen Jahren habe ich von einem bekannten christlichen Buchautor und Prediger gelesen, der regelmäßig ins Bordell ging, zu einer Prostituierten. Ja, und da startet bei uns schon das Kopfkino, oder? Doch er ging nicht zu ihr, um das zu bekommen, was die anderen alle von ihr wollten. Er bezahlte sie wie die anderen, das ja, aber er setzte sich mit ihr dahin und sprach einfach mit ihr über Gott und die Welt. Und er nahm sie ernst als Mensch. So etwas hatte diese Frau noch nie vorher erlebt. Das hat ihr Leben verändert. Das zumindest erinnere ich noch, wie die Geschichte tatsächlich ausging, ob es ein Happy End gab, so wie hier bei der Hure Rahab, das weiß ich nicht mehr. Denn mich hat vor allem das beeindruckt, was dieser Mann getan hat. Und ich habe mich damals gefragt, ob ich mich das auch trauen würde. Und ich muss euch gestehen, nein, ich habe es mich nicht getraut. Und zugegeben, das klingt vielleicht auch sehr romantisch, zu glauben, dass man auf diese Weise eine Hure retten könnte. Und doch, es bleibt mir die Frage, wie steht es da eigentlich um meinen Glauben und auch um meine Bereitschaft, mich um Christi Willen zu einem Narren machen zu lassen oder selbst zum Narren zu machen. So wie das Paulus in seinem Brief hier an die Korinther schrieb, dass er sich um Christi Willen für sie zum Narren machen lässt oder selbst zum Narren macht. Aber kehren wir zurück zu unserer Geschichte. Die beiden Kundschafter wären verloren gewesen, wäre Rahab nicht eine so selbstbewusste, mutige und kluge Frau gewesen. Sie hatte in ihrem Leben keine Chance und die hat sie ergriffen. Hatte ihr Leben bisher einen sehr anrüchigen roten Faden, heute würde man sagen, einen Rotlichtfaden, so hat sie nun einen roten Faden entdeckt und sich an ihm festgehalten. Einen roten Faden des Heils, der Rettung, der Hoffnung. Wie auch immer sie vom Gott Israels erfahren hat, was auch immer sie von ihm wusste, welcher Religion sie ursprünglich auch immer angehörte, so viel hatte sie jedenfalls mitbekommen, dass die Israeliten auf wundersame Weise den Ägyptern entkommen waren. Und dass sie an einen Gott glauben, der Yahweh heißt, oder wie es bei Luther dann immer übersetzt wird, Herr, großgeschrieben. Und dass dieser Gott die Menschen in Jericho in Angst und Schrecken versetzt. Der Mut, sagt sie, der Mut hat die Leute in Jericho verlassen. Die haben hier allen Schneid verloren. Hier ist was Schicksalhaftes, etwas Übernatürliches im Gange. Euer Gott, der Herr, ist anders. Er ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und Rahab zählt 2 und 2 zusammen und dann schiebt sie alle Jetons ihres Lebens auf Rouge, Rot. Ich schlage euch beiden einen Handel vor. Ich helfe euch und ihr helft mir. Und so machen sie einen Deal, ein Geschäft, einen Vertrag, an dessen Ende ein Zeichen wie eine Unterschrift steht, eben jenes rote Seil, das im Fenster hängt. wenn ihr Leben noch einmal eine Wende nehmen sollte, wenn ihr Leben denn doch noch einen roten Faden bekommen sollte, dann jetzt, dann durch diese Männer, dann durch dieses Volk, dann durch deren Gott. Der Glaube an, die Hoffnung auf diesen Gott wurde ihr roter Faden. Er wurde ihr zum Rettungsseil, zum Seil der Hoffnung, zum Lebensfaden, handfest und hintergründig. An dem Faden lässt sie die Männer herab und zugleich entdeckt sie in ihrem bis dahin so heillosen, unruhigen, letztlich hoffnungslosen Leben eben einen roten Faden. Sinn, Ziel und Hoffnung für sich. Und für ihre Familie. Ja, da werden auch Vater, Mutter und Geschwister nicht im Stich gelassen. Sie entdeckte vielleicht ganz neu, vielleicht so richtig sogar zum ersten Mal, wie wichtig Familie ist. Und dass man sich halt Vater, Mutter und Geschwister nicht aussuchen kann, aber doch mit ihnen verbunden ist und für sie eine Verantwortung hat. Da kommt ein roter Faden in ihr Leben, dass sie so nicht mehr nur auf sich selbst schaut, darauf, dass sie sich selbst verwirklichen kann, dass sie ihren Kopf durchsetzt, sich von keinem unterbuttern lässt, sondern dass sie auch beginnt, für andere mitzudenken, sich ein Stück zurückzunehmen und dass sie so eben auch die mitnehmen will, mit denen sie vielleicht bis dahin eher auf Kriegsfuß stand. Der Glaube und die Hoffnung, ein roter Faden, der verbindet, der eine neue Sicht aufs Leben gibt, der einem eine Richtung gibt, der ihr eine Richtung gab, in der sie denken und leben konnte. Wie schon gesagt, Rahab wurde Stammmutter Jesu. Der rote Faden ihres Lebens ging über ihr Leben weit hinaus, viel weiter. Und er läuft als Rinnsal im Blut Jesu Christi am Kreuz herunter und direkt mitten in unser Herz. Rahab, Stammmutter Jesu, vorbildlich darin, den roten Faden des Lebens zu ergreifen, ihn zum roten Faden ihres Lebens werden zu lassen. Sie hat Gott hinter diesem roten Faden, am anderen Ende dieses roten Fadens gesehen. Was ihr Leben bis dahin schon ausgemacht hat, ihr Mut, ihr Selbstbewusstsein, das wurde nun verwoben mit diesem roten Faden, wurde zu einem starken Tau, das ihrem Leben Halt gab. Ihr Selbstvertrauen erwuchs fortan aus ihrem Gottvertrauen und gewann daraus noch einmal eine ganz neue Qualität. Hoffnung überstrahlte ihr Leben. Denn die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben, die sich die Liebe Christi gefallen lassen, die den roten Faden vom Kreuz ergreifen oder ihn noch ergreifen werden, vielleicht jetzt und hier und heute, und deren Leben so einen roten Faden bekommen hat oder eben dann so auch bekommen wird. Was ist der rote Faden in deinem Leben?